Mich interessiert jetzt noch der Punkt, können wir eigentlich überhaupt plastikfrei leben? Wahrscheinlich eher nicht, weil es so viele Bereiche in unserem Leben abdeckt. Wie schätzen Sie das ein? Kommen wir da irgendwie von weg oder müssen wir uns einfach damit arrangieren? Und welche Alternativen müssten wir dann vielleicht entwickeln?
Ich glaube, es ist nicht möglich, plastikfrei zu leben. Wir sind ja überall von Plastik umgeben. Da muss man sich nur in diesem Büro umschauen. Also überall sind Plastikgegenstände, die uns das Leben auch erleichtern und die ja auch Sinn machen. Also zum Beispiel Dinge steril verpacken. Und aus unserem Leben sind diese Materialien schlicht nicht mehr wegzudenken. Das heißt, der Ansatz muss ein anderer sein. Das muss einfach eine bessere Verwertung dieses Materials stattfinden. Das heißt, man muss halt eben vermeiden, dass das Material in die Umwelt gelangt, so weit wie möglich. Also das Material völlig zu vermeiden in der Nutzung ist nicht realistisch. Man könnte aber zum Beispiel versuchen, es aus verschiedenen Stoffströmen rauszuhalten. Zum Beispiel im Biomüll. Da kam ja gerade ein Paper zu diesem Thema raus von Kollegen in Bayreuth, die gezeigt haben, dass eben in diesem Bioabfall Plastik eben enthalten ist, weil Leute unachtsam damit umgehen. Und ich glaube, da kann man viel machen durch Aufklärung. Also dass es eben dann letzten Endes ja doch auf den Acker kommt und dann wieder vielleicht letzten Endes bei uns auf den Tisch, wenn man eben die Biotonnen nicht richtig benutzt. Aber ich glaube, in der Hinsicht müsste man arbeiten. Plastik schlichtweg zu vermeiden, das ist nicht denkbar.
Wenn man vielleicht gedanklich nochmal einen Schritt vorausgeht, im Cradle-to-Cradle-Konzept gibt es ja zwei Kreisläufe, die prinzipiell Materialströme schließen sollen. Das wäre zum einen der biologische Kreislauf für Verbrauchsmaterialien und der technische Kreislauf für Gebrauchsmaterialien. Plastik als nicht natürliches Material würde man wahrscheinlich eher dem technischen Kreislauf zuordnen, in dem es möglichst geschlossen verbleiben sollte. Jetzt sehen wir ja aber schon quasi skizzenhaft, dass das nicht der Fall ist. Sollte man da dann nicht eher umdenken und andere Quellen für den Kunststoff finden, die wirklich biologisch abbaubar sind, wo man gar nicht erst darüber nachdenken muss, ob das vielleicht wirklich gefährlich sein könnte?
Also ich denke, das wäre auch ein guter Ansatz. Also für diese Einmalgebrauchsplastikmaterialien, wie zum Beispiel das kleine Löffelchen zum Eis, da besteht jetzt wirklich wahrscheinlich kein gehobener Bedarf, dass dieses Material über Hunderte oder Tausende von Jahren stabil sein muss. Ich bin kein Chemiker, ich weiß nicht, was die Möglichkeiten sind, wie man solche Materialien gestaltet, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man da sozusagen wie einen Schalter einbaut, dass diese Materialien besser abgebaut werden können nach einer gewissen Zeit und vielleicht auch schon aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden von aller Anfang an, wenn man das möchte. Ja, da muss man immer auch bedenken, dass diese nachwachsenden Rohstoffe, die wachsen ja dann vom Acker und die können ja dann eventuellerweise in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion stehen. Das ist auch nicht so einfach, muss man alles mitdenken sozusagen. Es gibt ja auch schon sogenannte Bioplastik, das ist ein nicht geschützter Begriff, weil das kann einerseits eben aus nicht nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sein, aber abbaubar, das geht. Oder es ist aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, aber trotzdem nicht abbaubar. Das gibt es auch. Und ja, ich glaube, man hat Möglichkeiten sozusagen rein von der Chemie her, diese Materialien zu gestalten. Und ich glaube, die kann man sinnvoll einsetzen und damit kann man viel gewinnen.
Ja. Das heißt, das Thema Verpackung generell sollte auch einfach nochmal neu gedacht werden. Also welche Materialien nehme ich, in welchen Mengen, wie sind die Materialien vielleicht auch verbunden, damit man sie überhaupt wiederverwerten kann?
Ja.
Das würden Sie auch so sehen?
Also ich denke schon, wenn man sieht, wie viel, ich meine, passiert ja auch schon viel, es werden ja auch abbaubare Materialien eingesetzt in der Verpackungsindustrie, da kenne ich mich jetzt nicht zu 100% aus, aber ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man diese einmal benutzte Plastikmaterialien einfach vermeiden kann, dass die nicht abbaubar sind.
Mhm. Haben Sie denn eigentlich jetzt mal nebenbei in Ihren Laborversuchen auch biobasierte Plastik schon benutzt?
Nein, das haben wir nicht. Wir haben auch schon mal drüber nachgedacht, über dieses Thema auf jeden Fall, weil viele der, ich glaube, als abbaubar generell bezeichneten Plastiksorten ja auch Elemente enthalten, die vielleicht nicht abbaubar sind. Das heißt, es wäre interessant, dem nachzugehen und auch unter welchen Bedingungen die wirklich abbaubar sind, ob die sich nicht doch im Boden anreichern, wenn sie zum Beispiel in abgeschiedenen Porenräumen im Boden dann letzten Endes vorliegen. Da müsste man nochmal vielleicht genauer nachschauen. Soviel ich weiß, also wir haben dazu keine Untersuchung gemacht zur Biologie oder zur Bodenökologie.
Ja, Cradle-to-Cradle hat ja sowas wie eine frohe Botschaft, wie ich es gerne mal nenne, nämlich die des positiven Menschenbildes. Das heißt also, dass der Mensch eben nicht unabänderlich ein Schädling sein muss in der Welt, wie er sich jetzt in der modernen Zeit gerne begreift, oder gerne nicht, aber sondern er könnte eben natürlich auch ein Nützling sein, was er die meiste Zeit der Geschichte auch war. Warum schaffen wir es trotzdem nicht, diesen inneren Schweinehund zu überwinden, der uns wieder mehr symbiotisch sozusagen mit dem Universum oder mit der Umgebung leben lässt?
Ich würde sagen, einerseits Bequemlichkeit. Es ist halt viel einfacher, alles einfach wegzuwerfen und nicht groß drüber nachzudenken, weil es wird ja irgendwo abgeholt, geht irgendwo hin. Wir sehen nicht, was damit passiert unmittelbar, es sei denn, das sind diese Bilder im Fernsehen, wo halt mal wieder Plastikmüll überall gezeigt wird. Das heißt, es ist so ein bisschen von uns entrückt. Also für die Leute, die in der Stadt leben, da werden diese Services werden sozusagen bereitgestellt von der Stadt, von der Gemeinde. Das ist vielleicht das eine, und das andere ist vielleicht auch einfach liegt vielleicht nicht unbedingt in der Natur des Menschen, in so großen Zeiträumen zu denken. Ja? Also dieses Plastik, das wir jetzt wegwerfen und das jetzt irgendwie in den Boden reinkommt, das ist sehr wahrscheinlich nicht rückholbar in der Umwelt für Hunderte oder für Tausende von Jahren. Und ich glaube, dass das allgemeine Bewusstsein in Menschen nicht in diesen Zeiträumen arbeitet. Das heißt, es bedarf einer besonderen Anstrengung, einfach darüber auch nachzudenken, dass das Material, was da jetzt im Boden drin ist, dass das auch noch für unsere Kinder und unsere Enkel sozusagen dann weiter im Boden drin ist. Das heißt, wir werden immer dafür weiter zahlen. Aber ich glaube, unser Mensch, also das normale, durchschnittliche menschliche Verhalten ist nicht auf diese Zeiträume angepasst. Also vielleicht liegt darin der Grund. Da spreche ich jetzt nicht als Wissenschaftler, sondern einfach nur als Bürger, ja.
Ja, das soll so sein, gerne. Ja, Stichwort Umwelt. In der Dokumentation habe ich neulich gesehen, dass der Begriff Umwelt durch den Begriff Unswelt ersetzt wurde, um genau diese Distanz vom Menschen zu dem um ihn herum aufzuheben, auch im Kopf. Das ist eigentlich auch ein Aspekt, der bei Cradle to Cradle eine Rolle spielt. Brauchen wir diesen fundamentalen Perspektivwechsel, damit wir überhaupt einen Schritt weiterkommen, weil wir sonst einfach das immer zu weit von uns wegschieben?
Ich denke, das ist schon sinnvoll, wenn man die Umgebung als etwas ansieht, das getrennt von einem selber ist. Glaube ich, ist es eine, hat man eine, insgesamt eine andere Einstellung dazu. Also das ist dann eher ein Objekt. Aber wenn man Menschen als Teil des Ökosystems begreift, was sie ja sind, dann glaube ich, kann das dazu führen, dass man eher in diesen Kreisläufen denkt, in denen die Natur ja funktioniert.
Ja.
Also ich glaube schon, dass es Sinn macht.
Lassen Sie uns noch in die Zukunft schauen, vielleicht erstmal in die nahe Zukunft. Wie sieht Ihre Arbeit in der nächsten Zeit aus zu dem Thema?
Ja, also wir werden eben versuchen, herauszufinden, was Mikroplastik im Boden anrichtet. Ob es eben diese physikalischen oder chemischen Veränderungen im Boden hervorruft, wie sich das auf Mikroorganismen auswirkt. Dazu gibt es bis jetzt noch nichts. Und auch auf die Lebensgemeinschaft im Boden und auch auf Funktionen. Also wir haben ein bisschen was herausgefunden bereits zu Bodenaggregation als Prozess. Also die Bildung von diesen Bodenkrümeln. Aber es gibt ja noch viele andere Prozesse im Boden, die untersucht werden könnten. Wir werden das hauptsächlich in Gewächshausexperimenten machen, indem wir dieses Material halt eben dazugeben. Auch unterschiedliche Materialien. Es kommt ja auch in unterschiedlichen chemischen Formen und auch tatsächlich in unterschiedlichen Formen. Also zum Beispiel als Fasern oder als sphärische Partikel, also Kügelchen. Die meisten Untersuchungen sind gemacht worden mit Kügelchen. Ich denke aber, dass Fasern auch sehr interessant sein könnten. Es gibt ja noch andere Plastikformen noch, das kommt ja noch dazu. Ja, das wird uns eine Zeit lang beschäftigen, denke ich. Und dann wäre es auch interessant, wenn man von Gewächshausversuchen sozusagen ins Feld geht, in kleinen Gartenmaßstab untersucht, welche Prozesse denn dann vielleicht eine Rolle spielen. Und da sind vielleicht dann Überraschungen, die auf einen warten, wenn man so einen Schritt im experimentellen Design wagt. Also vom sehr kontrollierten Laborversuch zum Beispiel zum Gartenexperiment.
Das könnte ja schon deshalb spannend werden, weil, wie Sie ja schon gesagt haben, man gar nicht weiß, was gerade jetzt schon draußen im Boden ist. Also da gibt es ja dann unter Umständen vielleicht so Konflikte sogar.
Ja, das ist richtig. Also man arbeitet mit einem unbekannten Background. Ja. Aber ja, damit müssen wir jetzt einfach auch umgehen. Vielleicht ist es auch interessant, darüber nachzudenken, wie dieses Material die Evolution von Organismen im Boden verändert, auf kürzeren Zeiträumen. Bei Mikroorganismen geht es ja relativ schnell. Man kann sich überlegen, dass eventuellerweise das Material schon seit mehreren Jahrzehnten eventuellerweise im Boden ist, bestimmte Mikroorganismen sich schon darauf eingestellt haben und schon Veränderungen da sind. Ja, das ist diese Frage nach, was ist die Baseline sozusagen, was ist die Nulllinie? Die hat sich vielleicht schon verändert. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwas messen in irgendeinem Boden, vielleicht haben diese Veränderungen ja schon stattgefunden.
Ja. Und wenn wir ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, wie stellt sich das Thema Plastik, Mikroplastik, sagen wir vielleicht in 50 Jahren da, aus Ihrer Sicht?
Ja, das wüsste ich auch gerne. Ja, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass es sich herausstellt, dass das Material vielleicht nicht so schlimm ist, dass man sich vielleicht keine Sorgen macht, weil die Pufferkapazität des Bodens und die Resilienz des Bodens so groß ist, dass es dieses Material sozusagen einfach wegsteckt. Ja. Wie gesagt, sich darauf zu verlassen, hielte ich momentan für gefährlich, aber es ist eine Möglichkeit. Oder es stellt sich raus, in 50 Jahren, meine Güte, warum haben wir nicht früher dran gedacht, was mit diesem Material alles in unserer Umwelt passieren kann. Wir hätten viel früher regulierend eingreifen müssen. Ja, das weiß man halt immer erst später.
Ja.
Das heißt, das wüsste ich auch gerne.
Ja, damit sind wir dann schon am Ende des Gesprächs angekommen. Ich fand es sehr spannend und sehr aufschlussreich, wenn auch ein bisschen enttäuschend. In dem Sinne, dass wir wirklich noch sehr wenig wissen offensichtlich und dass noch sehr viel Arbeit davor liegt. Aber vielleicht kann das ja auch genau ein Motivationsschub sein, dass sich mehr Leute damit auseinandersetzen. Also vielen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit und in Ihre Gedanken. Und wir überlassen ganz gerne den Interviewpartnern das Schlusswort. Also wenn Sie vielleicht irgendwie einen Impuls oder einen Wunsch an unsere Zuhörenden haben, dann können Sie den jetzt gerne äußern.
Okay, also zunächst mal vielen Dank für Ihren Besuch und das Gespräch hier bei unserem Institut. Ja, ich glaube, als Schlusswort: Mikroplastik ist momentan gerade in aller Munde, glaube ich, auch in den Medien ziemlich gut vertreten momentan, auch im Boden, im Meer schon länger. Was ich mir wünsche, vielleicht auch, ist ein Stück weit weniger Hysterie. Das heißt, ich möchte nicht unbedingt, dass hier die Panik ausbricht, dass überall ist Mikroplastik, wo haben wir denn Mikroplastik noch nicht gefunden. Das ist alles potenziell ziemlich besorgniserregend. Das gebe ich zu, also für mich selbst auch, also sagen wir als Nichtwissenschaftler, wo wir überall dieses Material vielleicht finden. Aber zunächst muss man mal rausfinden, was es wirklich dort verschieden in den verschiedenen Umweltkompartimenten wie im Meer oder im arktischen Eis zum Beispiel, was es dort wirklich alles anrichtet. Und dafür müssen wir erst die Forschungsergebnisse abwarten.